Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Schön, hier zu sein. Hallo. Sag mal deinem Nebenmann hallo. Sag mal deiner Nebenfrau hallo. Grüß mal ganz nett. Ich finde es immer schön, wenn man ganz kurz auflockert. Hammer. Okay. Genau, ich bin Pastor in Weikesheim. Und darf euch heute mit hineinnehmen in das Thema, wer ist mein Nächster? Aber bevor wir da reingehen, ich möchte ganz kurz einen Auftrag weitergeben. Und zwar in diese Gegenwart Gottes, die wir gerade gespürt haben, die Elvira auch wunderbar beschrieben hat, würde ich mal vergleichen mit einem Flugzeug, was gerade auf der Landebahn loslegt und startet. Das war gerade die Gegenwart Gottes. Und die Band hat das super toll gemacht. Applaus an euch, Band. Ihr habt das wow, 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 wow. Und jetzt kommt's. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Einige sind hineingerannt in diese Gegenwart Gottes und haben Gott erlebt. Und andere standen aber außerhalb davon. Und ich habe diese Traurigkeit Gottes gespürt. Wie er sagte, komm, mein Kind, komm hinein in meine Gegenwart. Sie macht dich frei. Sie macht dich neu. Sie macht dich, verändert dich. Und wisst ihr, der Knackpunkt ist Identität. Hey, wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind geheiligte Sünder. Wir sind Kinder Gottes, die höchste Berufung, die wir haben können. Amen. Ich muss aufpassen, nicht in ein anderes Thema reinzurutschen jetzt. Aber ich möchte Mut machen. Viele von uns hier haben irgendwie dieses Denken, oh nein, und die Sorgen drücken. Hey, der Geist Gottes ruft dich, komm in meine Gegenwart. Der Vorhang ist zerrissen, der Vorhang, alles frei. Amen. Renn da hinein. Wisst ihr, ich sage aus eigener Überzeugung, ich habe viele Jahre gebraucht zu verstehen, dass ich nicht mehr nur ein Sünder bin, sondern dass ich geheiligt bin in Jesus Christus, gerecht gesprochen, Halleluja. Und das muss man anziehen und das Denken neu machen, verändern lassen. Und dann rennst du in diese Gegenwart Gottes, weil der Weg ist frei. Amen. Alright, Jesus, danke, dass du das vorbereitet hast heute Morgen. Und bring mich auf Track, bring mich jetzt auf den Punkt, Herr. Danke, Jesus, wir geben dir alle Ehre, Herr. Amen. Okay, zweite Ankündigung. Meine Frau ist wieder schwanger. Yes! Wir freuen uns mega. Im März, voraussichtlich Anfang März, wird das Baby geboren. Und hey, wisst ihr, auch das ist ein Teil dieser Predigt. Meine Frau mit jungen Jahren war beim Frauenarzt und der Frauenarzt sprach die Diagnose aus. Frau Lisa Vogt, Sie werden nie Kinder bekommen. Das kann nicht sein, das geht gar nicht. Gebärme, du passt nicht besser, das passt nicht, sie werden keine Kinder kriegen. Mit dieser Diagnose ist sie damals ins Leben gestartet als junge Frau. Und jetzt, hey, 7 Schwangerschaften, 2 Abgänge, das 5. Kind, was hoffentlich gesund geboren wird. Wir beten dafür, dürft ihr auch mitbeten. Wow, was für eine Geschichte. Und ich möchte zu Mut machen, meine Frau ist der Knack, das ist der Hammer. Der Jackpot ist Bombe, ist wow. Ich liebe sie, Liebeserklärung geht raus. Und ey, ich möchte so Mut machen. Gott kann aus allem was Neues machen. Amen? Amen? Amen. Okay. Wir starten hinein in das Thema, wer ist dein VIP? Wer ist dein Nächster? Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Predigt, die am Anfang sehr einfach daherkommt und dann sehr knackig wird am Ende. Und am Anfang werden wir uns auch ein bisschen um das Thema Identität kümmern, weil das dann Auswirkungen hat auf das Aktive, ganz praktisch am Ende. Okay, ich möchte starten mit dieser Predigt. Wenn du zum allerersten Mal, der Timer darf gerne loslegen, sonst predige ich heute zu lang. Nee, ernst. Okay, ich bin geladen heute. Wenn du zum allerersten Mal irgendwo hinkommst, kann es hier sein, in diesem Gebäude, in diesem Gottesdienst, kann eine Stadt sein, kann ein Ort sein, kann ein Gebäude sein, kann eine Veranstaltung sein. Wenn du zum allerersten Mal irgendwo hin bist und gekommen bist, was fällt dir zuerst auf? Überleg mal ganz kurz, versetz dich mal mit mir in diese Perspektive eines jemanden, der völlig neu irgendwo hinkommt und dir fallen gewisse Dinge auf. Zum Beispiel ist euch aufgefallen, vielleicht, hoffentlich, dass eine wunderbare, tolle Person am Anfang euch begrüßt hat mit einem riesen Smiling und einem Herz voller Gold und Freundlichkeit. Unser Chris, wir geben mal Chris einen Applaus, unser Welcome-Leiter hier. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Chris begegne und er strahlt und ich so, yes, erste Begegnung, cool. Oder du bist vielleicht hier reingekommen, als Gast heute, du bist zum allerersten Mal da, dir fällt die Kleidung auf, dir fällt der Geruch auf, dir fällt die Lautstärke auf, dir fällt auf, ob gesaugt wurde oder nicht, dir fällt auf, was auch immer dir alles auffällt und man hat Fragen. Wenn man irgendwo zum allerersten Mal hinkommt, hat man Fragen. Wann muss ich da sein? Wo kann ich parken? Muss ich was bezahlen? Ist der Kaffee gut? Sind die Klos sauber und schön? Wo ist eigentlich die Toilette? Und ich habe gelernt von guten Gastronomen, die sagen, ein guter Kellner sagt nicht einfach nur, wo die nächste Toilette ist. Er bringt dich mit auf den Weg. Und nebenbei schafft er eine Wohlfühlatmosphäre und auf dem Halbweg sagt er, jetzt kannst du zur Toilette gehen und hey, machen wir das eigentlich auch? Oder sagen wir einfach nur, ach, du musst die 5 Kreuzungen machen und dann kommst du irgendwo hin. Wo gebe ich mein Kind ab? Wenn du Kinder hast, eine wichtige Frage, wo gebe ich mein Kind ab? Ist es safe? Ist es gut? Kümmert sich man darum? Muss ich eigentlich aufstehen im Gottesdienst? Muss ich mich hinsetzen? Wann muss ich aufstehen? Das sind lauter Fragen, die man hat, wenn man irgendwo neu hinzukommt. Im Urlaub, Lisa und meine Kinder, wir waren im Urlaub und wir sind in die Schweiz gefahren, in eine Kirche. Und meine Kinder waren zum allerersten Mal in diese Kirche. Ich war schon mal da mit unserem damaligen Jugendleiterteam. Und wir kommen da rein, einen Ticken zu spät. Wir kriegen unsere Kinder abgegeben. Und das war schon mal echt eine Frage. Was machen wir mit unseren Kindern? Wir kennen ja hier keinen einzigen Menschen. Und dann kriegst du so eine Nummer. Und dann bist du, weißt du, okay, mit dieser Nummer kriege ich mein Kind zurück. Also darf ich die Nummer nicht verlieren. Puh, was über diese Nummer bei dir nicht. Also, und dann waren wir auf der Empore, weil unten alles voll war. Und irgendwann nach dem Lobpreis oder nach dieser Musik, ne, plötzlich ist alle weg. Wir waren die zurückgebliebenen auf der Empore. Und dann wurden wir freundlich aufgefordert, hey, komm doch mit runter. Und jetzt ist während der Zeit unten Möglichkeiten und während der Predigt, ne, Mr. Leo Bigger predigt und wir latschen voll durch als ganze Kolonne. Und alle gucken uns an und freundlich, ne, und wir kriegen extra Plätze und so. Ey, das war schön. Das war mal wieder ein toller Moment, diesen Blick neu zu haben. Ich komme irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Welche Fragen, welche Aufmerksamkeit, was prasselt auf mich ein? Und bitte behalte diesen Blick immer wieder neu und halt ihn hoch. Warum? Weil so geht's vielleicht am nächsten neben dir, der zum allerersten Mal hier ist. Der fühlt sich vielleicht nicht so wohl wie du gerade, sondern der sagt nur, boah, das ist der Stuhl heiß hier. Was passiert jetzt gleich? Ich habe lauter Fragen und du bist die Person, die ihn mit begleitet und mit an der Seite ist. Ja, VIPs, Menschen um uns herum haben lauter Fragen. Die verstehen vielleicht nicht die Hälfte der Predigt. Die verstehen nicht die Lieder, aber sie spüren Atmosphäre. Sie spüren deine Freundlichkeit. Sie spüren dich. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir uns um den Nächsten drehen, dann geht's. Und das ist die Grundlage dieser Predigt, diese Geschichte des Nächsten aus dem barmherzigen Samariter Lukas 10. Unter anderem die Lieblingsstory meiner Tochter, 3 Jahre, die lesen wir fast jeden Abend. Und ich kann sie auswendig erzählen, aber ich mach's kurz. Wisst ihr, Jesus erzählt dieses Gleichnis, diese Geschichte und nimmt es mit hinein in eine Wahrheit. Und mit dieser Geschichte will er eine Wahrheit sehr deutlich demonstrieren und vor Augen führen. Wir kennen, viele von uns kennen sie, aber für alle, die es nicht kennen, kurz und knackig erzählt, du kannst auch gerne nachlesen in deiner Bibel, Lukas 10. Also gibt es diesen Mann, er wird überfallen, er wird niedergeschlagen, er ist in Not und 3 Menschen laufen an ihm vorbei. Und interessanterweise provoziert Jesus mit dieser Geschichte das ganze Judentum, das religiöse System. Übertragen auf uns könnte man sagen, die erste Person ist ein Pastor, der jeden Tag mit Menschen zu tun hat, geistlich unterwegs ist, auf der Bühne steht. Er kommt aus dem Gottesdienst geladen von Jesus, Heiligen Geist, voller Pulle, zieht in Not und läuft einfach drauf vorbei. Es ist ihm völlig egal, es juckt ihn gar nicht und läuft weiter. Er reagiert nicht. Die zweite Person könnte zum Beispiel Lobpreisleiter oder der Lobpreisleiter oder die Musiker hier sein, die auch auf der Bühne waren. Sie genau das Gleiche, es interessiert sie nicht. Die Not interessiert sie nicht, sie gehen dran vorbei. Naja, und dann gibt's halt den Straßen, was soll ich das mal so sagen, den Straßenpenner, den keiner wirklich mag. Oder noch provokanter, den Ausländer, den man nicht versteht. Der anders riecht, der anders spricht, der anders sich kleidet. Er kommt, er sieht die Not, er reagiert. Und wisst ihr, was er macht? Dieser Samariter, Er war ein Ausländer in dem Sinne. Er war abgestoßen. Er war nicht geliebt. Er war gehasst von Juden. Und ihn highlightet Jesus und sagt, dieser Mann kommt, reagiert, nimmt die Person mit, bringt ihn in ein Gasthaus und zahlt 2 Tageslöhne. Umgesetzt kannst du mal sagen, kurz mal 500 Euro. Bam, auf die Kralle hier. Von einem Menschen, den er nicht mal kannte, bezahlt die Rechnung und sagt auch noch, lies mal nach die Geschichte, wenn es nicht langt, ich komme wieder und bezahle den Rest. Und Jesus highlightet diese Wahrheit und sagt, wow, das ist von Gottes Liebe geprägter Christsein. Und ich ertappe mich, sag, boah, ganz schön hohes Level, Jesus. Und Herr, ich möchte uns den Mut machen, es geht um die Not des anderen. Und wisst ihr, wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir alle sind beschäftigt, die Zeit drängt. Und so schnell geht es, dass wir die Not gar nicht sehen. Diese Woche passiert, ich kriege einen Anruf und Toni unterwegs nach Dresden auf der Autobahn fährt, weiß, er muss gleich runterfahren, nächste Ausfahrt kommt und es sieht auf der Gegenfahrbahn ein Auto und plötzlich macht's Alarm für Cobra 11, Crash, das Ding hebt ab, dreht sich, crasht, volle Pulle, Autos knallen rein, bum, bum. Und er dachte, in welcher Szene bin ich denn jetzt hier? Und sieht es auf der Gegenfahrbahn und fährt runter und kann ja nicht viel machen. Telefoniert gerade über Auto mit seiner Frau und sagt, Herr Schatz, ich habe gerade live einen Unfall gesehen. Und seine Frau, ja, die Notfallhelferin, ja, da wird sich jemand drum kümmern, die Polizei ist bestimmt schon unterwegs. Er fährt weiter und merkt so innerlich, er wird immer unruhiger. Der Heilige Geist, der Helfer, pickt ihn an und sagt, ruft die Polizei. Und er redet mit seiner Frau, frischer Christ, ne, noch nicht so lange dabei. Also, hey, Schatz, ich krieg dieses Drängen nicht weg. Ich soll die Polizei rufen. Ah, nein. Ey, da sind so viele reingecrashed. Die haben bestimmt schon die Polizei gerufen. Rettungsdienst bestimmt unterwegs. Und nach 10 Minuten immer noch Drängen. Ruft die Polizei. Er beendet das Telefonat mit seiner Frau, ruft die Polizei an. Nee, die haben keine Nachricht bekommen. Wir haben keinen Unfall zwischen dem Ort und dem Ort. Das ist gar nichts. Nichts unterwegs. Kann nicht sein, dass mehrere Autos ineinander gecrashed. Sie müssen losfahren. Ja, vielen Dank, wir nehmen es ernst und losgefahren und konnten retten. Und Toni dachte sich, was geht denn ab? Keiner hat es mitbekommen, alle haben es auf die anderen geschoben, jemand wird ja sich kümmern, oder? Wisst ihr, so schnell sind wir in dieser Situation und er kommt mit einem Anruf, Leben retten, wortwörtlich Leben retten, wie krass, oder? Ich möchte zum Mut machen, dieser Nächster, den highlightet Gott ganz oft, ganz bewusst. Und es fordert uns immer heraus, weil es wird nie passen. Ist schon mal aufgefallen? Es wird nie passen, zeitlich gerade. Aber der Herr weiß es und er schiebt es trotzdem in deine Agenda rein. Ist schon mal aufgefallen? Und ich möchte so Mut machen, diese Perspektive zu haben, einem Fremden mit der Gottesliebe zu begegnen und sich die Zeit zu nehmen, weil Gott ihn highlightet und Gott ihn gerade hervorhebt. Und sagt, ihm ist aber wichtig, dass wir jetzt reagieren und Not helfen. Ich war mal in einem Seminar, einer Tageskonferenz mit Bill Wilson, der damals, oder ich glaube immer noch, die größte Sonntagsgottesdienst der Welt gehabt mit seinen Mitarbeitern in New York. Und er hat an diesem Tag lauter Geschichten mitgebracht von Kindern, die keinen hatten, der sich um sie kümmert. Und eine Story nach der anderen, die ging in dein Herz und sie machte Mixen und reißt dich und du spürst dieses Leid und du, nach der dritten Geschichte war es mir schon zu viel. Und er spürt es irgendwann und er ruft wirklich lautstark, schau nicht weg, hör nicht weg, schau hin. Und ich traf mich so doll, damals 16 Jahre. Und das heißt, ihr wisst, wenn wir Christen nicht hinhören, wenn wir Christen nicht hinschauen, wer denn dann? Der Welt ist doch oft egal. Aber wir sind beauftragt, Salz und Licht zu sein. Amen. Und wir sind die Helfer, die Hände Gottes. Und Herr, dann hat er eine Story erzählt, ich werde die nie vergessen. Ein Kind, verwahrlost, weggeworfen in den Slums von New York, in die Gasse, in den Mülleimer, wurde gefunden von seinen Mitarbeitern. Und die Ärzte haben sich nicht getraut, dieses Kind zu operieren. Christen, hochaktuelle Christen als Ärzte, haben alle gesagt, ich lasse die Finger davon, es geht nicht. Und hat sich ein muslimischer Arzt gemeldet und sagte, hey, ich traue mich, ich mache das. Und Gott hat einen muslimischen Arzt gebraucht, Heilung zu bringen. Und die komplette Seite, es war wie ein Ballon, es ist ein riesen Ballon von diesem Kind, wurde operiert. Und da siehst du die Vorher-Nachher-Bilder. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich dachte, krass, Gott gebraucht einen Samariter. Aber er kommt zum Ziel, wenn wir es nicht tun. Amen. Und so möchte ich Mut machen, welcher Ruf hat dein Leben? Welcher Ruf hat unsere Gemeinde hier? Welcher Ruf hat deine Familie? Ich will nicht so den Finger hochhalten, sondern eher ermutigen, weil Menschen reden über dich, Menschen reden über mich, Menschen reden über die Gemeinde hier und hoffentlich positiv. Welche Geschichten werden erzählt? Warum sage ich das? Weil Kolosser 1, der Paulus, an eine Kirche schreibt in Kolossea und sagt diese Worte hier, Kolosser 1, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube, wie, welche Liebe ihr allen entgegenbringt und welche Hoffnung ihr angespornt seid. Wow, von Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich möchte uns ermutigen, uns bewusst zu sein, Menschen, wenn sie auf dich treffen, spüren, bevor du ein Wort sagst, was du trägst. Hoffnung, Liebe, Glaube und noch vieles, vieles mehr. Welchen Ruf hat dein Leben? Welches Echo verkündet es? Was bekommen die Leute mit? Ich möchte so Mut machen, bete dafür, dass in der Gemeinde der Ruf rausgeht. Menschen können heil werden. Menschen sind immer angenommen, geliebt. Wisst ihr, wir sagen das so schnell. Ich habe vor kurzem einen Seelsorgefall gehabt, dass jemand sagte, es wurde immer in der Gemeinde, in der Kirche verkündet, so wie du bist du angenommen. Und ich habe das geglaubt. Und dann hat es nicht gestimmt. Und mein ganzes Christsein wurde kaputt gemacht. Ich war nicht angenommen, ich durfte mich nicht taufen lassen, weil ich noch in Sünde lebte. Und da und da und da und da. Und ich wurde nicht bekleidet, ich wurde einfach nur weg. Wie ein Stück Schmutz. Und diese eine Aussage, plötzlich hat alles gekippt. Wisst ihr, wir sind so manchmal so schnell, Sachen zu sagen, aber wir müssen es auch tun. Amen. Heute ein bisschen. Ebenso sind wir herausgefordert, alle Zeit bereit zu sein und nicht auf den perfekten Moment zu warten und dabei auch nicht aufzutreten als ein Verteidiger des Glaubens oder auch ein Anwalt des Glaubens, sondern wir sind Zeugen Jesu. Amen. Wisst ihr, die Zeugen Jehovas haben uns eins voraus, vielleicht mit ganz viel religiösem Druck, aber sie bezeugen Jesus, ihren Jehova. Und wir können uns davon echt eine Scheibe abschneiden mit der Perspektive, mit der Reflexion, hey, wie viel mehr haben wir Grund, uns in Jesus Christus, dem Schöpfer des Universums, der Herr aller Herren, zu bezeugen. Und wir müssen nicht mal als Anwalt auftreten. Wir müssen nicht als Verteidiger Gottes auftreten. Ist gar nicht unsere Rolle. Wisst ihr was? Gott kann das so viel besser als wir, sich selbst zu verteidigen. Amen. Du musst nicht Argumente finden, um Gott zu beweisen. Brauchst du gar nicht. Beispiel mein Papa. Mein Papa hat immer gesagt, ey, diesen Gott gibt es nicht. Und ist aufgewachsen mit einem puren Atheismus, Hass, Gewalt. Hat es immer weggeschoben und wisst ihr, wie das sich bekehrt hat durch einen Christen, der nicht locker gelassen hat, immer wieder Hoffnung und Liebe überzugießen, im richtigen Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, immer da zu sein, Freund zu sein. Dann waren sie in Schweden und treffen in ganz Schweden immer nur Christen, wenn sie in Not waren, immer nur Christen. Und mein Papa damals, das kann doch nicht abgekartet, das Spiel hier. Ich bin mit drei Christen unterwegs und wir treffen nur Christen, das war alles hier geplant. Und die sagen, nee, wir kennen die Leute nicht. Die waren in Not, wen treffen sie in Christ? Die waren in Not, wen treffen sie in Christ? Und wenn du in Schweden schon mal warst, ist es weit und du siehst keinen Menschen. Du bist froh über jeden Menschen, den du triffst. Und triffst du Christen, bam, Gottes Handschrift. Und er bekehrt sich auf den Kanu, auf einem See mit der Aussage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hast du jetzt die Chance. Und Gott kommt und zeigt sich. Wisst ihr, 1. Petrus 3 heißt, allein Christus sollen wir ehren. Immer bereit sein, Rede und Antwort zu stehen. Wenn andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Uns erfüllt eine Hoffnung. Amen. Und dann müssen wir nicht verteidigen, wir dürfen einfach nur bezeugen. Beginnt ihnen freundlich und mit Respekt. Wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind Menschenfischer und wir sind Briefe Christi. Kurz und knackig mal runter reduziert auf diese drei Identitätsthemen, möchte ich dich ermutigen, neu in Erinnerung rufen. Und hey Leute, das ist Basics. Wenn du frisch Christ wirst, bekommst du immer mit, du bist Salz, du bist Licht. Amen. Irgendwann liest du meine Bibel, hey, ich bin Brief Christi. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass ich 2014 schon mal drüber gepredigt habe. Und immer wieder, meine Jahre über, immer wieder diesen Brief Christi gefunden habe. Und immer wieder beschäftigt es mich, weil es ein großes Identitätsthema ist. Und ich möchte dir Mut machen, die Bibel redet davon, nicht, dass du irgendwann mit ganz viel Gebet und ganz viel Veränderung und Seelsorgeprozesse und Seminare, die du besuchst und Fasten und Gebet und was auch immer alles, dann wirst du endlich Salz und Licht, Halleluja, ich hab's geschafft. Du hast einen Samenkorn des Glaubens, der kleinste Korn aller Samen. Es langt aus, dass die Bibel sagt, hebe dich hinweg, Berg. Richtig? Und der kleine Samenkorn an Glaube, das andere sagt, Gott, hier, mit allem Zweifel, ich glaube an dich, langt, dass Gott sagt, du bist Salz und du bist Licht. Wow. Warum? Damit wir gar nicht erst damit auf die Idee kommen, irgendwas dazu zu leisten. Nein, du bist es. Gott hat es zugesprochen. Das ist deine Berufung. Salzkraft zu haben, Leute durstig zu machen, dass sie fragen nach der Hoffnung, dass sie fragen nach deiner Liebe und Freundlichkeit. Warum hältst du ein Leid fest? Warum bist du voller Sorgen, aber trotzdem so gut drauf? Warum bringst du dich nicht um inmitten von Leid? Warum machst du das alles? Warum gibst du Geld in die Kirche? Warum hältst du fest am Chef, der dir jetzt nicht begegnet? Und so weiter und so weiter. Warum? Du bezeugst Jesus, mehr nicht. Und dann hat es ein Echo. Und Gottes Geist gebraucht es. Ich möchte es im Mut machen, Matthäus 5, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und euer Licht vor den Menschen soll leuchten. Und Jesus sagt, sie werden das Licht sehen, die guten Werke, die ihr tut aus Glauben. Und sie werden den Himmel preisen, Vater im Himmel. Ich finde das so eine krasse Aussage. So eine krasse Aussage. Die Bibel redet davon, Jeremia, ein Prophet im Alten Testament, Jahre zuvor hatte diese Botschaft von Gott, dass das Gesetz, was durch Mose gegeben wurde, nicht ausreicht. Gott hat was anderes vor. Er wird nicht mehr Gesetzestafeln nehmen. Nein, diesmal wird er einen neuen Bund aufziehen und das in die Herzen der Menschen schreiben. Und er prophezeit das Jahrhunderte voraus. Und wisst ihr was? Paulus greift es auf, ist gerade richtig, doch ja, und andere aus dem Neuen Testament sagen, hey, der neue Bund ist passiert durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der ausgegossen wurde und in unsere Herzen ist es geschrieben, durch den Heiligen Geist. Und Paulus greift diese Wahrheit auf, 2. Korinther 3, sagt er, hey, wir sind ein Empfehlungsbrief an die Welt. Gott gibt mir die an. Weißt du das? Gott gibt mit dir an und hat dich als einen Empfehlungsbrief rausgesandt in aller Welt. In die Herzen geschrieben, ein Brief, den allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Boah, das ist krass. Nicht nur deine Bubble, alle. Alle um dich herum. Es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selber verfasst hat. Und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern, sag mal laut, mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wow. Hey, Gottes Geist hat reingeschrieben in dein Herz, in dein Inneres und das sehen Menschen. Das bekommen Menschen mit. Aus Fleisch und Blut, das sind Herzen von Menschen. Und wisst ihr was? Ich möchte mit diesem Bild des Briefes uns klar machen, Menschen lesen dich. Es gibt diese ganz große Wahrheit. Sorry, wenn ich gerade so viel schnell rede, aber ich habe so viel, was raus muss. Kurz Pause. Es gibt diese große, große Wahrheit. Viele Menschen werden vielleicht niemals eine Bibel in die Hand nehmen. Und sind wir mal ehrlich, es ist das beste Buch der Welt. Am meisten übersetzt, der Bestseller aller Bestseller. sagt die Welt. Aber manche lesen es nie. Aber Menschen fangen an, dich zu lesen, mich zu lesen, uns zu lesen. Menschen um dich herum schauen ganz genau hin, wenn sie wissen, du bist Christ. Und dann bist du auf den Prüfstein gelegt. Und da ein bisschen aufpassen, nicht alles perfekt zu machen, weil wir sind nicht perfekt. Amen. Halleluja. Gott alle Ehre, ich muss nicht perfekt sein, er ist perfekt. Aber ich darf in meiner Unperfektheit ihm bezeugen, der perfekt ist. Und dann macht es Christian Spaß, weil ich muss nichts leisten. Ich bin einfach nur Reflexion auf ihn. Und Menschen lesen dich. In jeder Krise ist die größte Chance, dass Menschen dich genau anschauen, den Spotlight auf dich richten und sagen, jetzt beobachte ich ihn noch mehr. Und in einer größten Krise kannst du die größte Hoffnung verkünden. Und dann ist das Evangelium so kraftvoll, so lebensverändernd. Amen. Die Lisa, nächstes Beispiel, ich habe das auch abgesprochen. Also ich bin hergefahren, das war nicht geplant. Und der Heilige Geist hat mich ermutigt, das zu sagen. Ich habe meine Frau angerufen, darf ich? So, ja, okay. Meine Frau hat vor kurzem zum ersten Mal gepredigt unter den ganzen Frauen in Weikersheim. Und hat in dem Vorbereitungsmoment vom Heiligen Geist die Idee gekriegt, einen Teil ihrer Geschichte zu erzählen. Und sie hat es auf der Bühne angefangen zu erzählen, hat so eine Idee gehabt, fängt an und der Geist Gottes nimmt sie mit auf eine ganz andere Richtung und plötzlich packt sie aus und erzählt wirklich tiefe Dinge aus der Vergangenheit, die viele gar nicht wussten. Und sie macht es nicht nur oberflächlich, sie nimmt die Leute mit richtig mit hinein, 15 Minuten lang ihre Geschichte erzählt. Und Schmerz, nach Erfahrung, nach von Dingen, die ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen will, weil das ist ihr Part, aber ich möchte ihr Mut machen. Sie hat irgendwann angefangen zu heulen und viele dachten am Anfang so, oh nein, es übermannt sie und es nimmt sie wieder mit. Und wisst ihr was, es war genau andersrum. In dem Moment, als sie es erzählte, waren es nicht nur Tränen der Trauer, es waren Tränen der Freude. Weil sie in dem Moment gemerkt hat, boah Gott, da komme ich her. Und du hast mich rausgeholt und geheilt. Und diese Wunden sind noch vielleicht da. Es ist ansatzweise Narben zu sehen. Aber wisst ihr was? Ist nicht schlimm. Jede Narbe hat eine Geschichte. Und du kannst mit jeder Narbe auf den Wundertäter hinweisen. Aus Wunden werden Wunder. Amen. Und hey, das war so kraftvoll. Und in der Vorbereitung kam mir dieser Gedanke, wisst ihr, wir sind lebendige, atmende, unterwegs laufende, bezeugende Zeugnisse Jesu, Briefe geschrieben im Heiligen Geist. Jeder Einzelne. Was auch immer deine Geschichte war, wie tief und wie eklig sie auch vielleicht war, wie zerbrochen und kaputt sie auch war, Gott ist immer derjenige, der was daraus Tolles machen kann, wenn er darf. Amen. Und das macht Menschen interessant. Oh, da werden sie hellhörig. Sie lesen dich. Wisst ihr, um langsam Richtung Ende zu kommen, Paulus, für mich eine Story, die ich bis heute nicht ganz verstehe, ist mit dem Silas unterwegs und sie beide verkünden und reden über Jesus. Menschen kommen zum Glauben. Und du denkst, super, genau so willst du Gott. Ne? Und in dem nächsten Moment werden sie gepackt, ins Gefängnis geworfen und ausgepeitscht. Ausgepeitscht in der Apostelgeschichte 16 beschreibt es, dass der ganze Rücken offen war und sie werden geknechtet und gekettet, im Block sitzend die ganze Nacht. Und sie haben alles richtig gemacht aus der Sicht der Bibel, oder? Haben alles richtig gemacht, keine Fehler und trotzdem werden sie gefoltert. Und sie sind da drinnen und sie haben trotzdem guten Mut, sie haben trotzdem Perspektive des Glaubens. Sie singen und die Gemeinde betet, auch alles richtig. Und dann Gott tut es Wunder und diese Ketten zerbrechen, diese Mauern reißen nieder und das Gefängnis wird umgekrempelt und alle Türen fallen auf und Engel Gottes kommen und tun ihr Werk. Und wisst ihr, wenn du genau hinliest in Apostelgeschichte 16, dann liest du davon, dass dieser Gefängniswärter mitbekommt, das Erdbeben, die Türen gehen auf. Und dann denkt ihr im Moment, oh nein, meine Gefangene rennen raus. ich muss mir das Leben nehmen und nimmt das nächste Schwert und will sich schon ansetzen, sich selber zu töten. Und wisst ihr was, wer nicht rausgerannt ist? Paulus und Silas. Die sitzen nämlich immer noch da, wo sie vorher saßen. Und sie rufen, stopp, was tust du? Wir sind immer noch da. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Es macht für mich, egal wie oft ich es lese, es macht für mich keinen Sinn. Rein menschlich keinen Sinn. Aber Gott hat einen Plan gehabt, weil dieser Lebensumstand aus Not und Verfolgung und Knechtschaft und Gefängnis und was auch immer alles, Schmerzen, wird zum Türöffner der Rettung. Und sie sagen, predige nicht um, wir sind noch hier. Und sie fangen an zu reden. Und die Bibel sagt, während er sie nach draußen führte, fragte er sie, also sie sind immer noch Gefangene. Also nochmal, die Gemeinde hat gebetet, Gott sendet seine Engel, alle Türen gehen auf, sie müssen nur noch rauslaufen, sie bleiben Gefangene. Sie gehen hinter den Gemeinde, den Gefängnismann hinterher. Und er fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich jetzt gerettet werde? Sie antworten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Die Bibel sagt, und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der nimmt die mit. Er führt sie raus aus dem Gefängnis, in sein eigenes Haus, stellt sie hin und sagt, erzähl mir noch allen, die hier gerade versammelt sind, was du mir erzählt hast. Paulus lässt hier das erzählen und dann heißt es, der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas, wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen er sich und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden ins Haus hinauf, ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Bekommst du mit, um was es geht? Silas und Paulus waren zum höheren Zweck gefangen. Ich war mal in dem Haus der verfolgten Christen hinter Frankfurt. Gibt es von Open Doors ein Gebetshaus. Und da gibt's, darf ich gar nicht so viel erzählen, weil es geheim ist. Aber wenn du mal da bist, wirst du was Geniales erleben. Es hat mein Leben verändert. Und unter anderem gibt es eine Begegnung, dass du lauter Videos und Zeugnisse, Tonaufnahmen hörst von Menschen, die eingesperrt waren aufgrund ihres Glaubens. Und der eine Mann, den werde ich nicht vergessen, erzählt, er hat Jesus verkündet und er wurde gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt und war gebrochen. Er war voller Wut und voller Zorn und voller Ablehnung Gott gegenüber. Gott, warum hast du das zugelassen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich war Zeuge Jesu. Ich habe dich verkündet. Und jetzt bin ich hier im Gefängnis. Warum? Und sein Lebensumstand war nicht schön. Und nach einer gewissen Zeit fängt ein der Geist Gottes zu ihm zu sprechen und sagt zu ihm, hey, mit einem höheren Zweck bist du hier drin. Ich habe dich hineingeführt ins Gefängnis. Es waren nicht die Menschen. Ich habe es zugelassen. Ich habe einen Plan. Du kommst jetzt zu Menschen, die niemals die Chance hätten, von mir zu hören. Erzähl ihnen jetzt von mir, von meiner Hoffnung, von meinem Glaube, von meiner Liebe. Und wisst ihr, der Mann erinnert sich an das Gute, fängt an, von Gott zu erzählen. Einer nach dem anderen im Gefängnis wird bekehrt und wird gläubig. Und die Menschen haben versucht, es zu ersticken. Und Gott macht aus dem Versticken ein Wunder und vermehrt. Das ist Gottes Handschrift. Amen. So möchte ich dir Mut machen, deine Umstände können manchmal zu einem riesen Segen werden, weil Rettung reinkommt in dein Haus. Dass Menschen um dich herum den Gott finden. Und nochmal die Ermutigung aus deinen Wunden. Wenn du Jesus ranlässt, können Wunder Gottes werden. Halleluja. Hey, ich möchte beten, dass heute das ganz neu zu Menschen spricht. Aus ihren Wunden werden Wunder, weil du der Wundertäter bist, Herr. So möchte ich Mut machen, jetzt zum praktischen Teil, und das möchte ich ganz knackig machen. Menschen werden dich lesen. Und deswegen lass Menschen dein Leben teilhaben. Du musst nicht verkorkst sein, du musst nicht geistlich trennen zwischen deinem Alltag und geistlich. Das ist alles geistlich. Lass die Leute teilhaben an dir. Lass sie schmecken, lass sie sehen. Lass sie deinen Zerbruch, deine Zweifel sehen, deine guten Momente, deine schlechten Momente. Nimm sie rein. Erlebe sie. Höre zu, bezeuge, lebe authentisch. Wir haben vor kurzem jemand bei uns zu Hause und frisch in Beziehung. Und wir haben mich voll gefreut. Und dann waren sie wieder weg. Und meine Frau so am nächsten Morgen so, ich habe die ganze Zeit diesen Trigger-Moment. Ich muss ihn warnen. Ich weiß nicht warum, es macht alles keinen Sinn, aber ich muss ihn warnen. Und die Person bekommt diese Nachricht und sagt, ey, vielen, vielen Dank. Das war die Bestätigung vom Himmel. Ich habe das schon gespürt. Aber ich habe mich nicht getraut, dem zuzulassen, dass es wirklich wahr sein kann. Hier ist etwas falsch, hier ist etwas nicht richtig. Und er konnte die Beziehung gleich wieder kitten und beenden und mit Gott weiter unterwegs sein. Deswegen, ich möchte Mut machen, ergreife Gottmomente und sei der Postbote Gottes. Gib es einfach weiter. Und dann schau, was Gott macht. Mach's vielleicht wie Jesus. Jesus hat sich auch einladen lassen. Jesus hatte mit den Sündern und Zollannehmern gegessen. Und ich finde es so spannend in dieser Geschichte von Markus 2. Es geht nicht darum, dass Jesus predigt oder irgendwie aufsteht und verkündet. Nein, er macht das alles nicht. Normale Gespräche zwischen dir und mir am Kaffeetisch, beim Essen. Und ein ganzes Haus mit allen, die da waren, bekehren sich. Vielleicht musst du nicht der große Prediger sein, aber vielleicht bist du die Gastgeberperson, die sagt, ich lade ein, ich mag das, ich liebe das. Ich habe die Möglichkeit dazu. Und plötzlich highlightet jemand seine Geschichte und dann plötzlich passiert das Nächste und du ergreifst den Gottmoment und führst den Nächsten zum Glauben. Ich möchte dir so Mut machen, wie erreichen wir die Menschen um uns herum, wie erreichen wir die VIP-Person, die Gott highlightet, mit dem Mindset, ich bin ein Segen für andere. Ich bin ein lebendiges Zeugnis. So, manchmal machen wir es auch wie Johannes 1. Simon findet Jesus und findet den Messias. Und was macht er? Er rennt zu seinem Bruder und sagt, hey, komm mit. Ich habe den gefunden, an den wir glauben. Ich habe den gefunden, an den wir Sehnsucht haben. Komm mit. Und die Bibel sagt, er führte ihn zu Jesus. Vielleicht bist du die Person, die einfach jemand mit in die Hand nimmt, in den Gottesdienst bringt und dafür betet, dass sie einen Gottmoment hat. Und du musst gar nichts weiter dazu tun. Du hast einfach jemanden mitgebracht und jemand anderes führt die Person zum Glauben. Und dann warst du wieder Simon. Amen. So möchte ich Mut machen. Die Band darf gerne kommen. Wir kommen zur Netzwerkkarte. Und mir ist so ein Anliegen vom Heiligen Geist gedrängt, uns zu ermutigen, heute spätestens nach dem Gottesdienst oder dann Handy ein Blatt Papier zu nehmen oder heute Nachmittag ein Blatt Papier zu nehmen, deinen Namen mitten reinzuschreiben und mit dem Heiligen Geist mal im Gebet zu überlegen, wer kenne ich in meinem Umfeld? Welche Person treffe ich immer und immer wieder? Also zum Beispiel, es kann dein Hobby sein, wo du jemanden immer wieder triffst beim Gym. Immer die eine Person. Beim Einkaufen. Triffst du jede Woche dreimal die Person. Denkst, oh, warum treffe ich immer die Person? In deiner Schule, ein Klassenkamerad. In deinem Fußballverein. Wo auch immer du kickst, was du immer du machst. Wer ist deine Leute um dich herum? Freunde, Bekannte, Hobby, Kollegen, Nachbarn. Schreib mal die ganzen Namen auf, die dir einfallen. Und das ist deine Netzwerkkarte. Das ist der Bereich, wo Gott dich reingestellt hat. Wo du Licht und Salz bist. Das ist dein Einflussbereich. Du kannst natürlich auch noch das weiterspannen und sagen, hey, welche Kontakte habe ich in meinem Instagram oder whatever. Aber mir geht erstmal darum, deine Kontakte, deine lebendigen Kontakte. Und dann frag den Heiligen Geist, okay, Geist Gottes, welche Person ist dir gerade wichtig hervorzuheben? Und dann beschränk dich auf eine, zwei oder maximal drei Personen und bete für sie. Mehr nicht. Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat. Du bebetest diese Person, segnest, sprichst Gutes aus. Und du tust den Nährboden vorbereiten. Hier in dem Beispiel ist vielleicht der Max, dein Kollege. Oder die Hannelore, oder Gustav, oder wer auch immer. Wisst ihr, meine Person ist gerade mein Friseur. Jede 4 Wochen gehe ich hin. Komplett tätowierter Typ. Mega witziger Typ. Offen fürs Evangelium, offen für Übernatürliches, offen für alles, was irgendwas mit dem Schöpfer des Universums zu tun hat. Er nennt es halt anders. Und ich frage immer wieder, Gott, ist es soweit? Darf ich einladen? Nee. Oh. Okay, weiter Gespräche, weiter Geld gezahlt, immer schon Trinkgeld geben. um Freundlichkeit und Güte auszustrahlen. Und er macht's gut, deswegen gebe ich noch ein bisschen mehr Trinkgeld. Danke, Jesus. Bam. Mittlerweile habe ich seine Handynummer bekommen. Bin nicht mehr nur ein Geschäftskontakt. Ich bin jetzt reingerutscht in seinen Freundschaftskreis. Da war er im Sommer bei uns in der Gemeinde durch einen Geburtstag eingeladen. Und ich war nicht da, ich war im Urlaub. Ich so, oh mein Gott, er kommt und ich bin nicht da. Was soll das jetzt? Ach so, Pastor, wo warst du? Ich war da. Ich so, wisst ihr, ich muss kurz erzählen. Als er das allererste Mal gerafft hat, dass ich Pastor bin oder Pfarrer, der ist fast seine Schere runtergefallen. So, kann es sein, dass du ein Pfarrer bist? Bist du völlig normal? Ich so, yeah, check. Come on, wisst ihr, ich mag das, wenn diese Vorüberlegungen und Ideen von Menschen so bröckeln. Und Gott sagt, nee. Hey, und ich, mittlerweile schneide da die Haare von meinem Sohn. Lisa ist per Du mit ihm. Ich bin gespannt. Irgendwann kommt der Moment. Und wisst ihr, das ist so cool. Du siehst die echte Freude, wenn wir reinkommen. Hey, die Bukus kommen. Hey, was geht? Das finde ich so witzig. Und wisst ihr, er ist meine Person, für die ich gerade immer wieder bete. Hey Gott, okay. Und ich möchte ganz kurz dir sagen, was mein Schmerz war bei dieser Netzwerkkarte, als ich realisiert habe, ich habe nur Christen um mich herum. Ich bin wieder in einer christlichen Bubble drin, als Pastor. Und das hat mir weh. Und vielleicht möchte ich mir neuen Mut machen. Hey, wer ist die Person, die der Heilige Geist highlightet und neu hervorbringt? Euer Design-Team hat mal vor ein paar Jahren ein cooles Ding hier gemacht, so ein Lesezeichen. Starte mit Gebet, segne. Erst zuhören, gutes Essen, Nächstenliebe, erzählen, anladen. Das gibt's immer noch. Du kannst hinten drauf deine drei Namen schreiben. Tolle Idee übrigens. Und ich möchte so Mut machen, das ist auch ein Prinzip. Geh mal auf das Segen-Ding ein. Hey, wir dürfen segnen. Wir müssen nicht bekehren, wir dürfen segnen. Und segnen heißt, ich starte mit Gebet. Und deswegen bete für diese drei Leute. Ich höre zu, ich höre ihre Not, ich höre ihre Geschichte. Ich höre, was sie bewegt. Ich höre ihren Schmerz, ich höre ihren... Vielleicht sind sie sauer auf Gott, auch auf Christen. Dann lass sie sauer sein und lass es mal über dich drüber gehen. Dann dusch dich wieder ab mit der Heiligkeit Gottes. Aber hör zu, hör hin. Und wisst ihr, wenn ich das ehrlich mache, ich merke immer wieder, wie der Heilige Geist sagt, hier ist der Haken, hier kannst du einhaken. Hier kannst du von der Hoffnung erzählen, von deinem Schmerz erzählen, von deinem Verlust erzählen. Lad sie ein, gutes Essen, liebe sie in der nächsten Liebe Gottes. Erzähle von Gott, lad ein. Ich möchte so Mut machen, dass... Gott wirklich was vorbereitet hat und er möchte dich gebrauchen. Nochmal die Erinnerung, du bist ein Brief, geschrieben im Heiligen Geist. Und egal welches Alter du gerade hast, ob Senior, ob Teenie, ob Student, ob Mama, ob Papa, ob Jugendlicher, du bist Salz, bist Licht. Amen. Ich möchte gerne Gottes in unsere Augen schließen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, ich weiß, du hast es schon angefangen, aber highlighte mal ganz kurz Menschen, Personen, Namen. Liebe Zuhörer, ich möchte dich ermutigen, ganz kurz diesen Moment zu ergreifen, zu fragen, hey Geist Gottes, welche Person highlightest du gerade jetzt in diesem Moment? Wer kommt dir in den Sinn? Welches Gesicht? Welche Person? Welcher Name? Welche Begegnung? Und ich bitte dich, nimm das ernst, weil es kann ein himmlischer Reden, himmlischer Moment Gottes sein für dich, wo du Licht bist, für genau für diese eine Person. Weil Gott sieht diese Person, Gott kennt sie. Und er will dich gebrauchen als ein Brief für sie. Danke, Jesus, für Namen, danke für Begegnungen, danke für alles, was gerade hochploppt. Danke, Herr. Und danke für alles, was du daraus machen wirst, aus diesem kleinen Moment, der gerade jetzt passiert, für die Gebete, die gesprochen werden, für das Samen, der gelegt wird, für die Geschichten, die für sich verändern, weil du reinkommst, weil das Wunden werden Wunder. Und du willst uns hier gebrauchen dazu im Namen Jesu. Du bist gesandt an Christi Stadt. In der Autorität Jesu Hoffnung, Liebe, Glaube zu verkünden. Lass die Menschen dich lesen und schau zu, was Gott tut. Bezeuge ihn. Amen. Amen. Lass gerne Augen öffnen. Lass gerne mit mir aufstehen. Wir wollen nochmal reingehen in den Lobpreis. Und ich möchte die Chance ergreifen, für jeden, der heute zum allerersten Mal da ist, eine Einladung auszusprechen. Verlass diesen Ort nicht. Oder anders ausgesprochen. Die Einladung steht, wenn du Gott noch nicht kennst, zum ersten Mal von diesem Reden Gottes gehört hast, diesem Schöpfergott, der Himmel und Erde verlassen hat, der klein wurde, Mensch wurde, der bezahlt hat mit seinem kostbaren Blut am Kreuz, gestarb und wieder auferstanden ist, der dich voller Liebe annimmt und sagt, hey, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Möchte ich einladen, nach dem Gottesdienst zum Kreuz zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte heute Christ werden. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte mit diesem kleinen Senfkorn Glauben, den ich vielleicht gerade habe, der langt aus. Gott, hier bin ich. Rette mich. Jesus, wenn hier Menschen sind, ich möchte dich bitten, zieh sie an dein Kreuz. Ermutige sie, diesen Schritt zu gehen, weil du bist mit offenen Armen da und du wartest auf sie. Du kennst sie mit Namen. Du hast eine wunderbare Zukunft vorbereitet. Ich möchte beten für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, mit Leid, mit Sorgen, mit Herausforderungen. Auch du kennst die Person, du hast nicht weggeschaut, du schaust hin. Du bist voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit. Du weinst mit den Weinenden, du lachst mit den Lachenden. Herr, du bist voller da und du willst aus Tränen Freudetränen machen. Du willst aus Zerbruch und Asche Schönheit tun. Das ist dein Herz, Herr. Und ich danke dir für all die Heilung, für alles Neue, was du reinlegst in diese Gemeinde und was daraus wird im Namen Jesu. Versöhne dich mit deiner Geschichte, lieber Christ. Und lass Gott Raum, dass er die Geschichte nutzt, um einen wunderbaren Blumenstrauß den Menschen zu bereichern. Er will dich senden. Glaub daran, im Namen Jesu. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.